English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 6. Juni. Am Mikrofon begrüßt Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche aus Warschau. Wir wollen die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage zusammenfassen und kommentieren. Unser Gast ist heute Patrick Szostak, Kommunikationsleiter und Pressesprecher des Pilecki-Instituts Berlin. Guten Tag. Wir fangen heute mit einem ziemlich dramatischen Thema an, und zwar die Veröffentlichung eines Videos, das zeigt, wie Polizisten dem sterbenden, durch Messerstiche schwer verletzten 18-jährigen polnischen Studenten Henry Nowak Handschellen anlegen, hat diese Woche am Dienstagabend Ausschreitungen in Southampton im Süden Englands ausgelöst. Henry Nowak starb im Dezember an den Folgen von Messerstichen, die ihm der Täter Vikram Digwa zugefügt hatte. Als die Polizei am Tatort eintraf, beschuldigte Digwa den Polen fälschlicherweise eines rassistischen Angriffs. Die Beamten ließen sich davon täuschen und nahmen den verblutenden 18-Jährigen fest. Auf der Aufnahme ist zu hören, wie er immer wieder sagt, ich kann nicht atmen und ich wurde niedergestochen. Der Täter wurde am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Entlassung auf Bewährung kann frühestens nach 21 Jahren geprüft werden. Digwa ist Sikh und hatte sein Opfer mit einem Kirpan angegriffen, einem traditionellen Messer der Sikh-Religion. Der Fall hat in Großbritannien eine breite Debatte über die Standards der Sicherheitskräfte ausgelöst. Der rechte Aktivist Tommy Robinson, der an der Demonstration am Dienstag teilnahm, wirft der Polizei vor, Zitat, weiße Bürger wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln. Zitat Ende. Glauben Sie, dass dieser Fall Wasser auf die Mühlen der rechten Kräfte in Europa sein könnte?
Kurze Antwort lautet ja. Also es ist polnischer Student, soweit ich weiß, hat er, glaube ich, sein ganzes Leben lang fast in Großbritannien verbracht, aber hat polnische Wurzeln. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Es ist so, dass dieser Fall findet in einem Klima statt, auch in Großbritannien, das schon seit längerer Zeit auch sehr polarisiert ist. Also es gibt den Begriff Two-Tier-Keir, mit Anspielung auf den aktuellen Ministerpräsidenten Keir Starmer. Und in Teilen der britischen Gesellschaft gibt es tatsächlich die Perzeption, dass gerade was die Polizei angeht, es dort nicht einen individuellen Ansatz gibt, der einfach nur auf das Individuum und die potenzielle Straftat schaut, sondern dass das tatsächlich alles ziemlich politisch, um nicht zu sagen woke, aufgeladen ist. So heißt es ja in den Kreisen von Tommy Robinson und anderen. Es gibt da sehr unterschiedliche Statistiken zu, auch je nach Medium. Also linke Zeitung wie linksliberale Zeitung wie The Guardian berichtet darüber ganz anders natürlich als jetzt der konservative The Spectator. Aber so oder so, also das Video auch, man sieht ja, dass Nowak eine Wunde hat, und zwar eine ziemlich tiefe Wunde. Er versucht noch den Polizisten weiszumachen, also zu erklären, dass er mit einem Messer angegriffen wurde. Und dann kommt so ein sehr, sehr kühles britisches "No, you've not been made." Also das hat fast schon etwas Orwellianisches, muss man sagen. Jetzt ganz abgesehen davon, wie man das liest, ob das einfach ein individuelles Versagen war oder tatsächlich Ausdruck eines politischen Klimas, was dem Gerechtigkeitsempfinden in der britischen Gesellschaft nicht dienlich ist. Es ist schon schockierend, wenn man das sieht. Tommy Robinson und diese ganzen Demonstrationen, also Tommy Robinson ist natürlich auch schon wohl bekannt, das ist jemand, der sich sozusagen zu einer Art Märtyrer stilisiert der Meinungsfreiheit in Großbritannien. Und immer behauptet, dass er halt politisch verfolgt wird aufgrund seiner Ansichten. Wenn man sich etwas genauer mit ihm auseinandersetzt, dann stellt sich schnell heraus, dass das jemand ist, der einfach regelmäßig das Recht bricht. Also zum Beispiel auch Bilder und Fotos macht von Strafprozessen, wo das ganz klar nicht erlaubt ist und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht auch für unsere Region interessant, er und seine ganze Bewegung, das sind auch diejenigen, die immer sagen, dass wir nicht auf die reichen Eliten Europas hören werden und wir schicken unsere Kinder nicht in den Krieg gegen Russland. Also so viel dazu. Von daher, ich denke, man muss jetzt abwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Es gibt schon Vergleiche zu ähnlichen Situationen in der Vergangenheit. Anfang der 90er oder 80er Jahre gab es ja auch mal den sehr, sehr lauten Fall damals gegen Stephen Lawrence. Damals aus ganz anderer Perspektive. Da wurde ja gerade behauptet oder die britische Polizei angeklagt, rassistisch gegen Minderheiten zu sein. Und das war damals so ein Schockeffekt, der zu einer landesweiten Debatte geführt hat über Rassismus und darüber, wie sich die britische Polizei verhält. Ich denke, das Beste, was jetzt passieren könnte, ist nicht, dass es einen weiter aufgeheizten Kultur- oder gar, wenn man so will, Ethnien- oder Rassenkrieg gibt, denn rhetorisch klingt das ja durch, sondern dass es so eine Art, ich würde sagen, individualistische Revolution gibt und auch einfach so eine Erkenntnis, dass eine multikulturelle Gesellschaft letzten Endes auch nur dann wirklich gut funktionieren kann, wenn es weiterhin die weit verbreitete Einsicht gibt, dass das Individuum als Individuum gilt und nicht Teil dieser oder jenen Gruppe und diese Gruppen dann unterschiedlich bewertet werden.
Wir sprechen heute über Großbritannien, aber Menschen, die sich benachteiligt fühlen, vielleicht nicht gleich wie Bürger zweiter Klasse, aber doch benachteiligt fühlen, gibt es auch in Frankreich, in der Bundesrepublik Deutschland, in Polen Menschen, die glauben, wegen der Migranten müssten sie monatelang auf einen Ärztebesuch warten. Außerdem würden ihnen die Migranten die Jobs wegnehmen. Ist das genau diese Emotion, die viele rechte Gruppierungen ansprechen versuchen?
Ja, also das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Muster. Und es ist bisweilen da schwierig, klare Grenzen zu setzen zwischen Empfindung, empirischer Realität und potenziell misslungener Migrationspolitik. Also um nur mal ein Beispiel aus unserem Land, aus Polen zu nennen. Damals, als es diese große Flüchtlingsbewegung gab, der Ukrainer nach Polen, da wurde ja auch häufig so ein bisschen ambivalent gesagt, dass es natürlich der Krieg ist schrecklich und auch sehr gefährlich für uns alle, aber dass potenziell eine so große Migrationsbewegung, nicht mit auch, ich würde sagen, großen Affinität zu unserer Kultur, aber vor allem auch Ähnlichkeiten zu unserer Kultur, für uns fast schon ein Boni ist, denn Polen steht demografisch schwierig da. Und nun haben wir eine so große Migrantengruppe, mit derer Integration es keine Probleme geben wird. Und wir sehen ja, wie die Lage jetzt ist. Also die ökonomischen Daten sprechen ja eigentlich auch eine klare Sprache, dass das eine sehr vorteilhafte Migration ist für Polen. Aber auch da gibt es jetzt die Stimmung, die Atmosphäre ist eine andere als noch vor 3 Jahren, nicht? Und das ist so ein gutes Beispiel, um zu zeigen, also dass es gewisse universelle wiederkehrende Muster gibt. Und es ist manchmal sehr schwer, wirklich da zu differenzieren, was ist einfach nur Desinformation, was ist Populismus, was ist auch manchmal die Schwierigkeit oder die Herausforderung für eine Gesellschaft, die zum Beispiel sehr lange in einem relativ homogenen Umfeld gelebt hat, plötzlich mit einer neuen Form des Andersseins, nicht, das sich öffentlich bemerkbar macht, umzugehen. Also um Ihre Frage zu beantworten, die Antwort lautet ja, aber die Gründe und die tatsächlichen Mechanismen vor Ort sind von Land zu Land trotzdem unterschiedlich.
Sie haben die polnisch-ukrainischen Beziehungen erwähnt. Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha hat vor einer weiteren Verschärfung der Spannungen zwischen Polen und der Ukraine gewarnt. Eine Verschlechterung der bilateralen Beziehungen liege weder im Interesse der Ukraine noch der Polen, sagte er. Hintergrund sind neue Spannungen zwischen Warschau und Kiew wegen historischer Streitfragen. In Polen hat zuletzt die Entscheidung von Präsident Wladimir Zelensky Kritik ausgelöst, einer ukrainischen Militäreinheit den Ehrennamen Helden der UPA zu verleihen. Die UPA wird in Polen für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkrieges verantwortlich gemacht. Es handelte sich dabei um äußerst brutale alle Morde. Hat die polnische Seite überreagiert oder hätte Selenskyj doch mehr Sensibilität zeigen können?
In gewisser Hinsicht vielleicht beides, wobei wir noch über den Begriff überreagiert sprechen müssen. Der eine Punkt ist, gestern hat wohl der Historiker Jarosław Hryczak auch zu Protokoll gegeben, dass der ursprüngliche Vorschlag war wohl noch ein anderer, nämlich diese Militäreinheit nicht nach den Helden der UPA zu benennen, sondern nach einem konkreten UPA-Aktivisten, der wohl sich hat auch einiges zu Schulden kommen lassen in Wolynien konkret. Und das war dann sozusagen der Kompromissvorschlag. Also wenn das stimmt, dann zeigt das, dass in puncto historischer Sensibilitäten und Themen liegen wir aktuell sehr, sehr weit auseinander. Und weil das eben auch für die Polen so ein wichtiges Thema ist, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein, da irgendwie ein Kompromisspotenzial auszuloten. Ich würde schon sagen, also so aus meiner Sicht, das Erklärungsmuster, was mir am wahrscheinlichsten erscheint, ist, dass tatsächlich Selenskyj einfach auch jetzt viel mit innenpolitischen Anspannungen zu kämpfen hat. Und er braucht die Unterstützung mancher Gruppierungen, darunter eben auch solcher, für die UPA eine Art Kult darstellt. Auch einige andere Einheiten, die sehr mit dem teils auch Dritten Reich sympathisierten, also zum Beispiel auch diese SS Galizien-Einheit und so, obwohl man die natürlich nicht mit der UPA vertauschen sollte, was manchmal passiert. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, wenn das eine innenpolitische Angelegenheit ist, dann was haben wir damit zu tun? Das Problem ist natürlich, dass man als Politiker auch mit berücksichtigen sollte, dass es in Polen eben eine sehr große ukrainische Minderheit gibt und dass es zum Teil da auch eben zu Anspannungen, zu Konflikten kommt zwischen Polen und Ukrainern. Und dass Geschichte hier häufig wie ein Katalysator wirkt. Also alles, was eben mit UPA und der Erinnerung an das Massaker von Wolynien erinnert. Gleichwohl, wie gesagt, so überreagiert, darüber kann man streiten über den Begriff. Aber ich war schon auch ein bisschen schockiert die letzten Tage über so eine Art polnisch-ukrainische Schlammschlacht auf X. Man hat schon auch den Eindruck, dass das irgendwie mit den Polen was gemacht hat sozusagen. Also sogar sehr viele Vertreter aus dem linksliberalen Lager waren ziemlich kritisch. Es gab jetzt auch ein Gespräch mit dem Journalisten Parafianowicz bei Talk FM, also wie gesagt, eher klassisch linksliberalem Radiosender.
Zbigniew Parafianowicz, Kenner der Ostpolitik.
Genau, genau. Der aber also pro-ukrainisch ist im Sinne von natürlich die Ukraine in dem Krieg unterstützt, aber teils auch sehr kritisch eingestellt ist gegenüber Selenskyj und Teilen der ukrainischen politischen Elite. Also das macht natürlich schon auch ein bisschen Angst. Ich hoffe, es wird möglich sein, diese historischen Kontroversen weiterhin zu trennen von der militärischen und politischen Unterstützung für die Ukraine. Denn die ist so wichtig wie eh und je, wie auch schon vor ein paar Jahren. Und da gibt es ja auch nicht wenig, was zu feiern ist. Also jetzt diese Angriffe auf Petersburg während einer Konferenz. Ich meine, wer hätte das vor ein paar Jahren sogar denken können? Das bleibt die einzige Hoffnung. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Es gibt ja Stimmen in Polen, die besagen, man dürfe ja den Ukrainern nicht sagen, unter welcher Flagge sie in den Tod gehen sollen, den ukrainischen Soldaten. Auf der anderen Seite wünschte man sich doch etwas mehr Sensibilität. Nach so vielen Jahren von Diskussionen müsste man doch in Kiew wissen, wie heikel das Thema ist. Leider sind wir, glaube ich, Opfer der ukrainischen Innenpolitik geworden. Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat vorgeschlagen, den Orden des Weißen Adlers dem ukrainischen Präsidenten abzuerkennen. Eines ist aus meiner Perspektive ganz sicher, da freut man sich sehr, in Moskau darüber, was gerade zwischen Warschau und Kiew passiert. Wechseln wir noch das Thema, und zwar ab dem kommenden Schuljahr sollen Handys an Grundschulen verboten werden. Die Regierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen und an das Parlament weitergeleitet. Ziel ist es, die Konzentration der Schüler zu verbessern und sie besser vor den Folgen exzessiver Smartphone-Nutzung zu schützen. Kann ein Verbot dieses Problem tatsächlich lösen?
Sehr gute Frage. Also hier zwei, drei Kontexte, die helfen könnten, das Thema einzuordnen. Erstens war es so, dass gerade in den skandinavischen Ländern, die ja immer zu den Vorreitern gehören, wenn es um technologische Innovation und auch weltanschauliche Offenheit angeht, dazugehören. Diese Länder hatten ursprünglich als erste versucht, ihr Schulsystem so sehr zu digitalisieren und auf den neuesten technologischen Stand zu bringen, wie nur möglich. Und eben jene Länder gehören nun zu den ersten, die sich davon zurückziehen. Und das ist natürlich auch diese klassische Debatte, inwieweit muss man digitale Kompetenzen für eine neue hochtechnologisierte Welt schon seit den jüngsten Jahren fördern. Auf der anderen Seite, inwiefern sind es gerade analoge Skills, die heute wichtig sind, dass die also einem nicht komplett abhanden kommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die CEOs, die Chefs von Apple und Co., grundsätzlich zu jenen gehören, die sehr restriktiv mit der Smartphone-Nutzung ihrer Kinder und Jugendlicher umgehen und es ihnen gar häufig verbieten, bis sie also Teenager sind. Der dritte Punkt ist natürlich dieses Buch The Anxious Generation vom amerikanischen Sozialpsychologen Jonathan Haidt. Sehr lesenswertes Buch, obwohl die Korrelationen, die er dort festgestellt hat, mitunter auch kontrovers diskutiert werden. Aber seine These lautet, dass wir gerade in westlichen und hochentwickelten, also wirtschaftlich und technologisch hochentwickelten Ländern, die heutigen Kinder und Jugendlichen viel zu sehr beschränken, wenn es um das Offline-Leben draußen geht, und viel zu wenig beschränken, wenn es um das Online-Leben geht. Ich bin gespannt, zu was das jetzt führen wird. Ich glaube, dass es viele skeptische Stimmen gibt, dass es in der Praxis sehr schwierig ist, so ein solches Verbot durchzusetzen. In Polen gibt es Teile des politischen Spektrums, da denke ich über Konfederacja, die so ein sehr libertäres Weltbild auch propagieren und die das sofort natürlich als Übergriffigkeit des polnischen Staates kritisieren werden. Aber ich persönlich bin eher dafür. Also ich weiß nicht, ob es klappen wird, und ich denke, es ist eine ziemliche Herausforderung. Aber ich halte doch die Thesen von Jonathan Haidt in weiten Teilen für überzeugend. Man muss dazu wissen, das Problem ist halt, unsere Gehirne, unsere kognitiven Wahrnehmungsapparate sind ja über Millionen von Jahren an Evolution entstanden. Und sie sind eigentlich an eine Welt angepasst, wo wir in kleinen Stammesgruppen lebten, die meistens maximal 100 bis 150 Mitglieder hatten. Also unsere ganze biochemische Neurologie ist darauf aufgestellt, in so kleinen Gruppen zu leben und auch in der Perspektive von Tag zu Tag zu existieren. Also damals war es ja vor allem ein Überlebenskampf für den Menschen. Daher rührt aber auch zum Beispiel, warum für uns die Meinung anderer Menschen eine so wichtige Rolle spielt. Also jeder kennt das, Sie, denke ich auch, Herr Redakteur, wenn man manchmal noch morgens aufwacht und man erinnert sich an ein Streitgespräch von gestern und ist praktisch emotional in diesem Gespräch noch drin. Und was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Das ist so ein bisschen wie Süßigkeiten, Zucker, Salz und Fett. Unsere Präferenz für Salz und Fett stammt auch noch aus dieser Zeit, weil es sehr schwierig war, überhaupt an Kalorien zu kommen. Und dieser Geschmack signalisierte für unseren Körper, dass wir etwas essen, was etwas kalorienreicher ist. Jetzt leben wir aber in einer zivilisierten, modernen Welt, wo diese Instinkte missbraucht werden durch Kooperationen, durch Firmen und uns abhängig machen von Süßigkeiten. Und das Gleiche passiert mit Smartphones und Social Media. Also unsere Abhängigkeit und Vulnerabilität und dass uns zum Beispiel die Meinung anderer so wichtig ist, das wird dann auch gehijackt in Social Media, dass wir halt zum Beispiel schauen, wie viele Likes wir bekommen oder wenn uns jemand kritisiert, dann erwachen in uns die Instinkte, oh mein Gott, ich bin in einer Gruppe, die nur 100 Menschen zählt und wenn mich diese Gruppe gleich rauswirft, dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben können. Obwohl das nur irgendeine abstrakte Stimme von sehr vielen ist.
Ja.
Aber das wissen unsere Gehörde nicht. Und es ist ein Versuch, gegen diese Tendenz anzukämpfen. Und ich drücke uns die Daumen, dass wir erfolgreich sein werden.
Das stimmt. Es gibt ja schon genügend Studien, die zeigen, wie destruktiv der Einfluss von Smartphones und von sozialen Netzwerken auf das menschliche Gehirn sein kann. Ob aber ein Verbot allein die beste Lösung ist, das glaube ich nicht. Man müsste auch eine breitere Aktion starten. Aber mal sehen, wie sich das in Polen entwickelt. Schon einmal hat die Regierung von Donald Tusk den Zorn der Internetnutzer zu spüren bekommen. Damals im Zusammenhang mit ACTA. Mal sehen, ob diesmal die Entscheidung auch politische Folgen haben könnte. Aber eine Sache noch ganz zum Schluss. Wir werden ja ganz bestimmt in den kommenden Tagen sehr ausführlich über den 35. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit sprechen. Das Abkommen wurde am 17. Juni 1991 in Bonn von Premierminister Jan Krzysztof Bielecki und Bundeskanzler Helmut Kohl unterzeichnet. Vor welchen Herausforderungen stehen wir heute? Was sollten, was müssen die wichtigsten Themen für Berlin und Warschau im Jahr 2026 sein?
Es gab jetzt ja auch schon häufiger Diskussionen zu diesem Thema. Und ich denke, dass die weit verbreitete Meinung ist, dass wir heute keinen neuen Nachbarschaftsvertrag brauchen. Das war damals eine ganz andere Zeit. Polen ist gerade erst aus der kommunistischen Ära herausgekommen und es galt, ein positives Zeichen zu setzen und eine Vertrauensbasis zwischen diesen zwei Staaten mit einer sehr schwierigen gemeinsamen Geschichte. Heute, ja, kann man glaube ich sagen, lautet die gemeinsame Herausforderung ganz klar Russland. Also um mal so einen Punkt zu nennen, sollte es jemals dazu kommen, dass Russland wirklich NATO-Länder angreift, dann wird natürlich logistisch gesehen alles über auch die deutsch-polnische Zusammenarbeit laufen müssen, allein schon wegen der Infrastruktur. Und nun ist es aber so, dass es nicht an Themen auch fehlt, die uns unterscheiden. Und ich denke, dass Polen heute ein ganz anderes Land ist, auch in einem ganz anderen mentalen, wenn man so will, und kognitiven Stadium angekommen ist. Es ist nicht mehr das kleine, etwas beschämte, sehr arme Land, dessen Grenze zu Deutschland, wie es mal Zdzisław Krasnodębski ausgedrückt hat, die Grenze zwischen zweier Zivilisationen ist, sondern es ist ein sich dynamisch entwickelndes Land, was immer selbstbewusster wird und was auch natürlich in puncto Geschichtsanerkennung, also der eigenen Opfer und auch der Tatsache, dass prozentuell gesehen Polen die meisten Opfer hatte, also Prozente der eigenen Bürger, und dass die Besatzung in Osteuropa und Westeuropa sich ziemlich stark unterschied und dass das halt in Deutschland so weit wie vollkommen unbekannt ist. Und das ist halt ein Thema, was für die Polen wichtig ist. Und in Deutschland muss klar sein, dass wir all diese geopolitischen, aber auch wirtschaftlichen gemeinsamen Interessen haben. Aber auch um diese auf einer soliden Vertrauensbasis, so wie damals der Vertrag diese erste Vertrauensbasis bauen sollte, dass die Zusammenarbeit hier möglich ist, dass diese geschichtliche Aufarbeitung, das ist keine zusätzliche Komponente, das ist keine Symbolpolitik. Das ist der Nährboden, den wir brauchen, damit der Rest darauf gedeihen kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch doch sehr viele konkrete Problemstellungen, wie zum Beispiel die Verbindung Berlin-Warschau und warum gerade die Strecke auf der deutschen Seite auch häufig voller Komplikationen ist und jeder, der häufig verreist auf dieser Strecke, weiß, wovon ich spreche.
Ja, Sie haben die Veränderungen in Polen erwähnt. Es muss ja gar nicht einfach für Berlin sein, zu akzeptieren, dass der ehemalige Juniorpartner, um es so auszudrücken, plötzlich zu einem der wichtigsten Akteure der europäischen Politik geworden ist. Aber darüber werden wir bestimmt in den kommenden Tagen mehrmals sprechen. Für das heutige Treffen bedanke ich mich sehr. Patryk Szostak, Pressesprecher und Kommunikationsleiter am Pilecki-Institut in Berlin. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls und ich wünsche Ihnen und wie immer allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine fantastische Woche.
Das waren die Themen der Woche. Das ganze Gespräch finden Sie auch zum Nachhören unter auslandsdienst.bl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.